Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde. Ich begrüße Sie und euch sehr herzlich zum zweiten Tag unserer Jahrestagung, die Stimme im Ausnahmezustand, der unter dem Themenschwerpunkt Stimmkörper und körperlose Stimmen steht. Mein Name ist Tine Kutschbach. Ich habe mit Stefan Willer zusammen dieses Themenfestival organisiert und ich freue mich umso mehr, ihn jetzt als unseren ersten Redner des Tages vorstellen zu dürfen. Stefan Willer ist Professor für Kulturforschung am Institut für Kulturwissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin und zudem stellvertretender Direktor am Zentrum für Literatur- und Kulturforschung. Dort leitet er auch die Abteilung Kulturgeschichte des Wissens. Seine Forschungsinteressen sind weit gestreut. Er arbeitet und veröffentlicht seit geraumer Zeit zum Thema Erben und außerdem zu den Forschungsfeldern Übersetzung und Zukunft, um nur wenige Beispiele zu nennen. Im Zusammenhang seines aktuellen Forschungsprojekts Sicherheit und Zukunft beschäftigt er sich unter anderem mit dem Konzept der Zukunftsmusik. Aber nicht nur dies, Stefan Willer hat Musikwissenschaft in Münster studiert und sich dort bereits ausgiebig mit dem Thema Stimme auseinandergesetzt. Während seines Studiums und in der Promotionsphase arbeitete er nämlich 5 Jahre lang als Musik- und Theaterkritiker für die Westfälischen Nachrichten und rezensierte viel Vokalmusik und Operninszenierungen. Heute hören wir von ihm einen Beitrag mit dem Titel Stimmbrüche, vokale Mutation als Regel und Ausnahme. Im Anschluss daran werden wir noch einen weiteren Vortrag hören, um dann gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie sehr herzlich Stefan Willer.
Guten Morgen. Die Stimmbrüche. Stimmen verändern sich, Stimmen können brechen. Das gilt für bestimmte emotionale Situationen, zum Beispiel wenn eine weinende Stimme bricht. Es gilt aber auch über längere Zeiträume hinweg. Und dazu gehört vor allem das, was man gemeinhin Stimmbruch nennt, was in der Stimmphysiologie und Musikwissenschaft aber lieber als Stimmwechsel oder auch Mutation bezeichnet wird, das Tieferwerden der menschlichen Stimme in der Pubertät durch Größenzunahme des Kehlkopfs, vor allem durch das Längenwachstum der Stimmlippen. Die männliche Stimme senkt sich um eine Oktave, die weibliche Stimme um eine Terz. Das kann man in jedem Nachschlagewerk lesen. Der Stimmwechsel kann aber auch jenseits der Pubertät mit dem Lebensalter zusammenhängen. Dann ist von Altersmutation oder zweitem Stimmwechsel die Rede. Und diese zweite Mutation lässt sich zeitlich schwieriger eingrenzen als die erste und fällt individuell sehr unterschiedlich aus. Mir scheint die Mutation ein wichtiger Aspekt unseres Tagungsthemas zu sein, die Stimme im Ausnahmezustand. Stimmwechsel werden oft als Ausnahmezustände der eigenen Stimme erlebt und in der Forschung auch oft so beschrieben. Mein Vortrag strukturiert sich auf denkbar simple Weise. Zunächst einige Bemerkungen zum Stimmwechsel in der Pubertät und dann einige Bemerkungen zum zweiten, zum Altersstimmwechsel. In beiden Fällen geht es also um Alterungsphänomene der Stimme, wobei hier ganz entschieden die zentrale Formel der kulturwissenschaftlichen Alters- und Alternsforschung gilt: Aged by Culture. Altern ist ein kultureller Vorgang. Stimmwechselphänomene sind also nicht bloß der Stimmphysiologie unterworfen, sondern auf starke Weise kulturell gerahmt und beeinflusst. Und daher interessiere ich mich hier ganz entschieden für die kulturalisierte Stimme, für die Gesangsstimme. Meine Beispiele stammen aus der Popmusik, vielleicht etwas zu poppig im ersten Teil. Im zweiten Teil dafür dann schon ziemlich hochkulturell mit 2 großen alten Stimmen. Also Teil 1, Stimmwechsel in der Pubertät. Im Jahr 2010 geschah etwas, das weite Teile der Popmusikwelt in Aufregung versetzte. Die Stimme eines sehr bekannten Sängers begann sich zu verändern. Das Phänomen war bald so unüberhörbar, dass der Künstler selbst sich dazu äußerte. Die Rede ist von Justin Bieber, dem 1994 geborenen kanadischen Sänger, der als 12-Jähriger durch Internetvideos bekannt geworden war und seit 2008 als Popstar international vermarktet wurde. So nun also Justin Bieber 2010 zur Veränderung seiner Stimme. It cracks. Like every teenage boy, I'm dealing with it and I have the best vocal coach in the world.
Some of the notes I hit, I can't hit anymore. We have to lower the key when I sing live. Hier ist also ausdrücklich von einem Bruch die Rede, ja, it cracks. Allerdings zerbricht hier nicht, sondern etwas ändert, etwas wandelt sich, die Stimme wird tiefer. Dieser Wandel ist regelhaft und er ist männlich kodiert. Every teenage boy muss damit klarkommen. Wenn der teenage boy ein Sänger ist, gilt es, konkrete Maßnahmen zu ergreifen. Ein Vocal Coach kann helfen. Allerdings nur in gewisser Weise das Cracking zu kontrollieren. Der Wandel als solcher ist unabwendbar und unumkehrbar und daher das musikalische Mittel, die Stücke herunter zu transponieren. Lower the key. Sie hören das jetzt an einem Beispiel, Justin Biebers Stimmwechsel, am Beispiel seines Hits One Time, von der Kinderstimme zur Stimme des jungen Erwachsenen. Es handelt sich um einen Zusammenschnitt von insgesamt 6 Versionen. In den ersten beiden singt Justin Bieber das Stück in der Originaltonart Cis-Dur, in Nummer 3 und 4 schon einen Halbton nach unten transportiert in C-Dur und in den letzten beiden nochmals eine kleine Terz tiefer in A-Dur. Im dritten Beispiel, es ist recht unmerklich, aber Sie werden es, denke ich, doch hören, wenn sich die eine Version in die andere wandelt. Im dritten Beispiel hört man tatsächlich einen kleinen Crack, wo er in die Kopfstimme sozusagen überschlägt. Am Ende reißt das Ganze leider einfach nur so ein bisschen nicht ganz professionell gemacht ab. Aber eine Minute lang hören Sie es jetzt.
Right there, she's got everything I need, and I'ma tell her one time, give you everything you need.
Down to my last time, she makes me happy. I know where I'll be right by your side, 'cause she is the one. Ja, also pardon für das Abreißen am Schluss. Dieses schöne Präparat stammt nicht von mir, sondern von einem Fan, der es auf YouTube hochgeladen hat. Und von solchen Zusammenschnitten gibt es mehrere Exemplare. Manche dieser Zusammenschnitte sind mit besorgten Texten garantiert. Ich zitiere mal eine solche Beschriftung auf YouTube. Wir müssen Justin Bieber unterstützen, gerade wenn er im Stimmbruch ist, Ausrufungszeichen. Sehr schade, denn er hat so eine super schöne Stimme. Justin im Stimmbruch, doch das bringt seine Karriere in Gefahr. Mit seiner Stimme geht es bergab. Ohne mich allzu lange weiter in den Abgründen der Fanforen aufhalten zu wollen, möchte ich aber doch noch eine weitere Stimme zu diesem Stimmwechsel zitieren. Es handelt sich um einen etwas gelehrt daherkommenden Kommentar, den jemand im Jahr 2011 bei Wiki Answers gepostet hat, auf die Frage, will Justin Bieber's voice change? Und in der Antwort des Users Prince Robert finden sich weitere Hinweise auf das Verhältnis von Regel und Ausnahme im Fall des Stimmwechsels. He still has a long way to go at 17, because he still has the ability to sing high in head voice in order to sound as much like the younger version of himself as possible. Statistics show that he is maturing at least 3 years later than the average boy, who has a very masculine sounding tone by age 14. So chances are his voice will continue to change until he's well into adulthood. People who start out with higher voices tend to change later and take longer to do so. Also hier wird das Exzeptionelle des Popstars Justin Bieber auf doppelte Weise erläutert. Einerseits ist von einer besonderen Technik die Rede, nämlich von Justin Biebers Fähigkeit, in hoher Kopfstimme zu singen und so den Eindruck zu erwecken, er habe noch seine Kinderstimme. Ja, to sound as much like the younger version of himself as possible. Andererseits, und in gewissem Widerspruch dazu, wird Justin Biebers Besonderheit statistisch erläutert, als Abweichung vom Durchschnitt, weil er signifikant später, nämlich volle 3 Jahre später, die Stimme wechsle als the average boy. Und die Hoffnung liegt dann darin, dass dieser Wechsel besonders lange andauern wird, well into adulthood. Und es schließt sich dann die Behauptung einer abgeleiteten Regel an, Jungen mit besonders hoher Stimme kommen demnach in einen späteren und längeren Stimmwechsel. Diese doppelte Argumentation wirkt zwar etwas kraus, aber es kommt in ihr etwas auf den Punkt, was im Wissen über den pubertären Stimmwechsel insgesamt zu beobachten ist, nämlich die Überlagerung physiologischer und stimmtechnischer Elemente. Das kann man historisch orientiert ausführlich nachlesen in einem Buch mit einem etwas albernen Titel an Christine Mecke, Musikwissenschaftlerin, Mutantenstadel. Sie verstehen natürlich die Anspielung auf den Musikantenstadel, der Stimmwechsel und die deutsche Chorpraxis im 18. und 19. Jahrhundert. Ann-Christine Mecke untersucht das, was sie die Legende des Stimmwechsels nennt. Und dabei geht es um einen ganzen kulturhistorischen Komplex in der Beurteilung jugendlicher Stimmlichkeit, den Mecke vor allem für das 18. und 19., aber auch noch bis ins 20. Jahrhundert und bis in die Gegenwart hinein untersucht. Ein wesentlicher Aspekt dieser Legende ist die Interpretation des Stimmwechsels als eine Art Krankheit, die aber nicht etwa vom Arzt, sondern vom Gesangspädagogen zu heilen ist. Und zur Stimmwechsellegende, so wie das hier dargestellt wird, gehört auch die sehr starke Sexualisierung der mutierenden Stimme. Zählt man ja in der Tat die Stimme zu den sekundären Geschlechtsmerkmalen, aber wenn es um die Mutation geht, reichen die Deutungen oft über diese Kategorisierung zum Merkmal hinaus, nämlich so, dass Stimme und Geschlecht, Stimmlichkeit und Geschlechtlichkeit als direkt miteinander verschaltet gelten. Und dazu findet man besonders prägnante Hinweise in dem Boom sexualwissenschaftlicher Literatur in den 1920er Jahren, etwa in diesem Buch von Friedrich Leipold, Stimme und Sexualität, oder in einem Artikel von Seemann, Les Fonctions Sexuelles et la Voix, das sind nur zwei Beispiele, es gibt da eine ganze Reihe von Literatur. Für Leipold gibt es einen engen Zusammenhang des Stimmapparats mit den Keimdrüsen, wie er sich ausdrückt, und den zu der Zeit eben erstmals in besonders hohem Kurs stehenden Hormonen. Man muss dazu sagen, dass Leipold kein Sexualforscher war, sondern, so die Selbstkennzeichnung auf dem Titelblatt des Buches, Lehrer für Kunstgesang. Und umso spekulativer erscheinen seine oft sehr weitreichenden Formulierungen, etwa wenn er behauptet, dass Sänger wie Sängerinnen stetig von der inneren Sekretion ihrer Keimdrüsen abhängig seien oder dass eine Stimme ihren höchsten Reiz erst nach sexueller Auslösung erlangt. Zitat, aus diesem Grund kann die Stimme einer Jungfrau nicht das Letzte geben. Wobei er Jungfrau in Anführungszeichen setzt und ganz offenkundig auch männliche Jungfrauen mitmeint. Gerade angesichts dieser Sexualisierung fällt auf, wie der stimmlich und auch sonst mutierende Körper im Zentrum der gesangspädagogischen Aufmerksamkeit steht. Je enger die Verschaltung von Stimme und Keimdrüsen konzipiert wird, desto mehr versteht sich Gesangspädagogik als Sexualpädagogik. Und das zeigt auch wiederum an Christine Mecke in ihrem Buch Mutantenstadel sehr schön auf, dass die Forderung nach einem Gesangsverbot, ja sogar einem Sprechverbot für stimmlich mutierende Jungen, immer wieder eng geführt wurde mit Warnungen vor den Gefahren der Masturbation. Insgesamt wurde und wird schon auch noch heute die jugendliche und vor allem die männlich-jugendliche Stimme als ein heikles, hochgradig anfälliges Organ konzipiert, um das man sich pädagogisch Sorgen machen muss. Ein neueres Lehrbuchbeispiel: Oft sind die Knaben nicht bereit, die körperlichen Veränderungen zu akzeptieren und benutzen das Falsett. Dann müssen Chorleiter, Stimmarzt und Familie einen wichtigen Beitrag leisten, damit es zur Annahme der neuen Stimme kommt. Die Jugendlichen unterliegen sehr wechselhaften psychischen Spannungen, wohl am besten mit himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt zu kennzeichnen. Hier zeigt sich, denke ich, nochmal ganz schön die Ambivalenz der pädagogisch-psychologischen Zuschreibung, also all dessen, was Ann-Christine Mecke die Legende des Stimmwechsels nennt. Die Knaben sollen Männer werden und ihre tiefere Stimme akzeptieren, aber umgekehrt wird all dieses pathologisiert und eine zu hohe Stimme ist dann eben pathologischer Effekt fehlender Akzeptanz. Also es ist ganz offensichtlich, wie sich hier das Problem Stimme und Sexualität mit dem Problem Stimme und Gender überschneidet. Man kann auch das an den Fan-Kommentaren zu Justin Biebers Stimmwechsel noch mal sehr schön verfolgen. In seiner Frühphase wurde er von seinen Anhängern, Anhängerinnen vor allem, immer wieder gegen Anfeindungen in Schutz genommen. Er singe wie ein Mädchen. Und der stereotype Lobpreis der klaren Jungenstimme lautet ja hingegen, dass sie engelhaft klingt. Und in beiden Fällen, denke ich, ist die Mutation sozusagen vom Mädchen oder vom Engel zum Mann, zur männlichen Stimme mit einem komplexen Rollen- und Fachwechsel verbunden. Also es zeigt sich, dass die Physiologie des jugendlichen Stimmwechsels sehr stark kulturell diskursiv gefärbt ist. Es geht dabei natürlich gar nicht darum, irgendwie wegzudiskutieren, dass der männliche und der weibliche Stimmapparat ebenso wächst wie der gesamte Körper und dass das Auswirkungen auf die menschliche Stimme hat. Was aber sehr wohl auffällt, sind die erheblichen normativen, normalisierenden Beiklänge in der Beschreibung dessen, was hier Regel und was Ausnahme ist. Und der Kern des Pubertätsdiskurses seit dem 18. Jahrhundert besteht ja wohl doch darin, dass das Regelhafte des Wandels, der Veränderung in einem Ausnahmezustand der Pubertierenden gesehen wird und dass die Pädagogik genau hier regelnd und normalisierend eingreifen muss. Ich komme nun zu meinem zweiten Aspekt, dem Stimmwechsel im Alter. Dazu gibt es wesentlich weniger stimmpädagogische Literatur. Die Interpretationen zielen vor allem auf das unweigerlich Degenerative des Alterns, also die Rede ist oft vom Abbau stimmlicher Leistungsfähigkeit, von Rückbildung und Zerfall, von Abnahme der Elastizität, also ganz konkret der abnehmenden Elastizität des Bindegewebes im Bereich der Stimmlippen. Das bereits zitierte Handbuch zu Stimmstörungen erwähnt als Kennzeichen der Vox senilis Einschränkungen des Stimmumfangs und der Dynamikbreite, leichte Ermüdbarkeit sowie einen verhauchten, belegten, brüchigen Klang. Hinsichtlich der Altersmutation ist viel von Frauen die Rede, sowie die pubertäre Mutation vor allem eine Angelegenheit der Knaben zu sein schien, wäre demnach die Altersmutation vor allem ein Problem des weiblichen Klimakteriums, der Menopause. Allerdings findet sich vor allem in der Elternliteratur diese Deutung auch für Männer, nämlich genau vor dem Hintergrund des engen Konnex von Stimmlichkeit und Geschlechtlichkeit. So formuliert es Paul Neumann, der 1934 in seiner Abhandlung der Stimmwechsel als einer der ersten von einem zweiten Stimmbruch sprach. Ist es eine Tatsache, dass mit dem Eintritt der Geschlechtsreife eine so große stimmliche, habe ich ein M vergessen, Veränderung vor sich geht, so folgert man nicht gewagt, dass auch das Erlöschen der Geschlechtsfunktion nicht ohne Einfluss auf die Stimme sein kann. Es gibt sehr viele Stimmen, die mit dem Erlöschen der Keimdrüsenfunktion zusammenbrechen oder einen Niedergang ankündigen. Bei dem Wort Klimakterium denkt man gewöhnlich nur an die Wechseljahre der Frau, aber es gibt auch Wechseljahre für den Mann. Gibt es denn nun auch etwas Positives an diesem zweiten Stimmwechsel? In der Literatur ist meistens allenfalls vom Erhalt der Funktionen die Rede, so etwa im entsprechenden Artikel der neuen Auflage von Musik in Geschichte und Gegenwart, dort also Lebensalter und Stimme im Artikel Singen untergebracht. Allerdings ist die Altersstimme nicht ausschließlich durch den Zerfall differenzierender Funktionen gekennzeichnet. Sogar Sänger können sich manchmal eine leistungsfähige Stimme, meist aufgrund einer hervorragenden Gesangstechnik, bis ins höhere Alter erhalten. Wenn man die einschlägige Literatur zu den großen Sängern des 20. Jahrhunderts konsultiert, etwa Jürgen Kestings gleichnamiges Buch von 1993, Die großen Sänger, dann ergibt sich bis heute das Bild des alternden großen Sängers, der großen Sängerin, die mehr oder weniger heroisch und vor allem mit dem Einsatz gesanglicher Technik gegen den letztlich doch unweigerlichen stimmlichen Verfall anarbeiten. Was ich jetzt zu Gehör bringen möchte, ist allerdings etwas anders gelagert. Ich nehme meine Beispiele von solchen großen Sängern, die keine Interpreten klassischer Kunstmusik sind, sondern Interpreten ihrer eigenen Stücke, nämlich die beiden großen Singer-Songwriter Leonard Cohen und Bob Dylan. Das ist jetzt vielleicht methodisch ein bisschen unsauber, weil die empirische Basis nicht so ganz klar ist. Hier geht es ja parallel um Stimmentwicklung, Gesangsentwicklung und Werkgeschichte. Sänger, die ihre eigenen Songs interpretieren und reinterpretieren, haben immer die Lizenz zur Selbstbearbeitung. Aber gerade deshalb kann hier, denke ich, auch der kulturelle Anteil des Stimmwechsels besonders deutlich werden. Hier zunächst ein Vorher-Nachher-Klangbild von Leonard Cohen. Sie hören seinen berühmten Song So Long Marianne, zunächst in der Version des Debütalbums Songs of Leonard Cohen, das er 1967 mit etwas über 30 Jahren aufnahm und dann in einer Live-Version mehr als 40 Jahre später mit 73 Jahren. Das zunächst in A-Dur gesungene Stück wird in der späteren Version nach D runtertransponiert, um eine volle Quinte nach unten. Außerdem werden Sie hören, dass Leonard Cohen die Spitzentöne der ursprünglichen Melodie gezielt vermeidet.
Come over to the window, my little darling. I'd like to try born. Before I let you take me home.
Gut, ich breche jetzt hier mal vor dem Refrain ab und direkt im Vergleich.
Won't you come over to the window, my little darling? I'd like to try to read your palm. I used to think I was some kind of gypsy boy. Before I let you take me home. So long, Marianne. It's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again.
Yeah. Hier sehen Sie schon das, was als nächstes kommen wird. Leonard Cohen lässt sein Lied weitgehend unangetastet. Leichte Uminstrumentierung, aber es ändert eigentlich daran gar nicht so viel. Auch der Frauenchor ist keine neu hinzugekommene Stütze. Den gibt es schon in der Erstversion. Umso auffälliger, denke ich, die Änderung der Stimme. Also die Tiefe, die betont wird und auch der sozusagen schulmäßig leicht verhauchte Klang der Vox Senilis. Inszeniert aber ja vielleicht fast als eine Art Grabesstimme, also eine betont gealterte Stimme, die in irgendeiner Weise vielleicht auch in diesem kurzen Belachen der eigenen Formulierung irgendwie doch programmatisch die Distanz zwischen Original- und Live-Version als zeitliche Distanz hörbar werden lässt. Und jetzt ein weiterer Vergleich über 40 Jahre hinweg, Bob Dylan mit seinem berühmten Song Don't Think Twice, It's All Right. Zunächst die Plattenversion von 62 als 20- oder 21-Jähriger aufgenommen und dann eine ebenfalls 40 Jahre spätere Live-Version mit Anfang 60. Auch hier wird nach unten transponiert, aber wesentlich auffälliger ist doch, denke ich, eine Veränderung in Gesangstechnik und Interpretation.
So long, honey baby, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, babe. So I just say fairly well.
Also aus Zeitgründen belasse ich es dabei und gehe direkt. Es ist natürlich immer ein Jammer, das nur anzureißen.
I'm walking in a long and lonesome day. Or am I? I can't tell. Goodbye's too good a word, babe.
Also, während Leonard Cohen seinen Song im Melodieverlauf doch weitgehend unangetastet ließ, hat sich hier das Stück doch insgesamt sehr stark verändert, aber gerade auch der Gesang hat seinen Charakter sehr stark verändert. Die Melodie ist auf wenige mittlere Töne reduziert, die Stimme sehr stark aufgeraut, was in der Literatur über den späten Dylan oft als Krächzen oder Knurren oder gar Bellen bezeichnet wird. Hier ertönt eine Stimme, die gebrochen, vielleicht sogar zerbrochen klingt, aber bei der gerade das gesangstechnisch umgemünzt wird. Und gerade bei Bob Dylan ist das weit mehr als ein rein altersmäßig induzierter Stimmwechsel. Mutation ist bei diesem Sänger nicht nur als zeitlicher Wandel, sondern auch ganz entschieden als Verwandlung zu verstehen, als bewusstes Spiel mit Rollen und Maskeraden und dafür noch zwei, drei abschließende Beispiele. Zunächst ein Stück aus dem Jahr 1963, All I Really Want to Do, wo man einen Folk-Song-Gesangsstil hört mit einem gezielten Registerbruch nun zwischen Modal- und Falsettregister. Man könnte es auch als Jodeln bezeichnen und das ist, glaube ich, auch für die amerikanische Folkmusik eine eingeführte Bezeichnung.
I ain't looking to compete with you, beat or cheat, or mistreat you. Simplify you, classify you, deny, defy, or crucify you. All I really wanna do is, baby, be friends with you.
Jetzt käme die Mundharmonika, ist so schade. Also eine 2-Oktaven-Melodie mit einem Registerbruch, doch sehr auffallend, denke ich, als stimmliche Technik. Ganz anders, 6 Jahre später auf dem Album Nashville Skyline, daraus ein Stück, wo Bob Dylan mit einer gezielt schönen Stimme gearbeitet hat, könnte man kritisch vielleicht auch als Knödeln bezeichnen, hat er auf diesem Album ganz unvermittelt eingesetzt, man könnte sagen, als einen gezielten Affront, also gerade als eine Attacke auf die Hörerwartungen, so wie die spätere brüchige Stimme, nur hier eben mit den Mitteln der schönen Stimme.
Once I hid mountains in the palm of my hand, and rivers that ran through every day. That must have been made, I never knew what I had. Until I threw it all away.
Und ein letztes Beispiel, und Beispiel ist hier ja immer so eine Formulierung, Beispiel wofür eigentlich, hier also mal Beispiel für das, was mit Bob Dylans Stimme geschehen ist und was er selbst aber eben tatsächlich als verwandelndes Potenzial seiner eigenen Stimme immer wieder neu eingesetzt hat, eben nochmal ein später Bob Dylan von einem Album, das er mit 68 Jahren, glaube ich, ungefähr aufgenommen hat. Ein Beleg nochmal für diese brüchige Altersstimme und ein Beleg gegen die verbreitete Ansicht, dass Bob Dylan nicht singen könne. Gesangstechnisch kann er es auf eine immer wieder bemerkenswerte Weise.
Well, I didn't come here to deal with a doggone thing. I just came here to hear the drummer's cymbal ring. There ain't no way you can put me down. I just wanna say that hell's my wife's hometown.
Also nur um diesen misogynen Text nochmal zu sagen, Hell's my wife's hometown, darum geht es. Ich habe zum Ende hin jetzt auf eine historisch und argumentativ gewiss nicht ganz untadelige Weise mit versprengten Belegen gearbeitet, aber damit hat es dann vielleicht doch etwas Systematisches auf sich, von dem bereits erwähnten Paul Neumann in seiner Monographie zum Stimmwechsel von 1934 stammt der Ausdruck Stimmwechselgeschichten. Und er fordert dort solche Geschichten im Sinne der Fallgeschichte, um den Stimmwechsel in seinem Wesen, seinem Verlauf, seinen Begleit- und Folgeerscheinungen erforschen zu können. Hier erscheint die Logik der regelhaften Ausnahme bzw. der aus Ausnahmen resultierenden Regelhaftigkeit also nicht so sehr im Muster der Psychologisierung oder Pathologisierung, sondern im immer fallweise Interessanten der jeweiligen stimmlichen Biografie. Und darauf wollte ich hier zum Ende nur exemplarisch und mit ein wenig akustischem Material hingewiesen haben und bin gespannt auf die spätere Diskussion. Vielen Dank.